Wir sind Hans Onkelbach und Christian Herrndorf und ihr hört Kohle, Knast und Kaviar, den True Crime Podcast der Online-Zeitung 4.0. Wir sprechen hier über ungewöhnliche Kriminalfälle aus Düsseldorf. Das Besondere dabei ist mein Kollege Hans, denn der hat viele Jahre als Polizei- und Gerichtsreporter gearbeitet, über Prozesse geschrieben, über Ermittlungen, über Täter und Opfer. Hier bei uns im Podcast geht es passend zum Titel ja oft um viel Geld, aber das hier ist definitiv unser größter Fall. Warum, hören wir jetzt in den Nachrichten.
Nach einer monatelangen Übernahmeschlacht steht es am 3. Februar 2000 fest. Das Düsseldorfer Unternehmen Mannesmann wird von Vodafone für rund 180 Milliarden Euro übernommen. Im Zuge der Übernahme kommt es zu fragwürdigen Prämienzahlungen an verschiedene Manager. Etwa 57 Millionen Euro werden an Führungskräfte verteilt. Dafür müssen sich die Beteiligten vor Gericht verantworten. Angeklagt werden unter anderem der Vorstandsvorsitzende von Mannesmann, Klaus Esser, und der Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann.
Hans, wir haben jetzt zwei Namen gerade in den Nachrichten schon gehört. Ich würde aber gerne mal einmal auf die insgesamt 6 Angeklagten eingehen. Mit wem haben wir es da zu tun?
Also das waren in der Zeit sehr herausragende Leute der deutschen Wirtschaft. Nummer 1 war Josef Ackermann. Der war damals Chef der Deutschen Bank. Insofern schon unglaublich präsent in allen Medien, vor allen Dingen natürlich in den Wirtschaftsmedien, in Fernsehnachrichten immer wieder. Auch sehr markanter Typ, nicht zuletzt wegen seiner Sprache. Der sprach nämlich mit Schweizer Akzent. Und im Zusammenhang mit Banken finden die Leute sowas immer, das klingt so seriös. Bei Mannesmann saß er im Aufsichtsrat. Als Vertreter der Deutschen Bank, die vermutlich ein riesen Aktienpaket von Mannesmann hatten, saß er im Aufsichtsrat. Der zweite war Klaus Zwickel, damals Chef der IG Metall, ebenfalls im Aufsichtsrat bei Mannesmann. Mannesmann, Metallkonzern, deshalb IG Metall naheliegend. Der dritte, Klaus Esser, der war damals Vorstandschef bei Mannesmann, auch eine sehr bekannte Figur. Jetzt kommen drei Namen, die waren nicht so ganz so präsent, aber so sagen wir mal in der ganzen Wirtschaftsberichterstattung von ihrer Bedeutung her, aber doch schon sehr wichtig. Joachim Funk, Aufsichtsratschef bei Mannesmann. Jürgen Landsberg, Betriebsratschef Mannesmann. Und ein gewisser Dieter Droste, der war Personalvorstand. Den kannte draußen kaum einer, aber intern war das schon eine ziemlich wichtige Figur, weil er zuständig war für das ganze Personal in einem Konzern, der damals über 100.000 Mitarbeiter hatte, weltweit.
Okay, das heißt, es geht um die Prämien letztlich dieser 6 Herren. Wir werden uns im Wesentlichen, glaube ich, auf 3 konzentrieren. Das sind eben der von dir erwähnte Josef Ackermann und dann vor allen Dingen die beiden Männer, die beide Klaus mit Vornamen heißen, also Zwickel und Esser, die werden wir jetzt in den Fokus nehmen. Diese Prämien haben sie bekommen eben nach der Übernahme durch Vodafone. Bevor wir uns mit den Details dieser Zahlung beschäftigen, würde ich gerne einmal über die Übernahme selbst sprechen. Wie ist es dazu gekommen?
Wir müssen dafür zurückgehen bis in die Ende der 1980er Jahre, Anfang der 1990er Jahre. Damals entstand in Deutschland die Idee, das mobile Telefonieren zu verbreiten. Aus heutiger Sicht kaum noch vorstellbar, dass das wirklich mal eine Frage war. Wie macht man das? Lohnt sich das? Was muss man dafür tun? Und genau dieser Gedanke tauchte damals auf, weil natürlich auch sich die Technik entwickelte. Und die Bundesregierung hat zu diesem Thema damals 2 Lizenzen angeboten auf dem Markt. Die hießen D1 für Telekom, hat das dann gekauft, und D2 hat Mannesmann sich beworben. Und Mannesmann war ein Stahlkonzern. Das heißt, plötzlich entwickelt eine Firma eine völlig artfremde Geschäftsidee. Und das war halt die Geschäftsidee, mit dem mobilen Telefonieren Geld zu verdienen. Die Bewerbung und der Handel mit den Lizenzen war 1992. Also D1 bekam Telekom, D2 bekam Mannesmann. Und zwar jeweils für einen einstelligen Milliardenbetrag in D-Mark, bezahlt an die Bundesregierung. Ab da durften die jeweils dieses Netz ausbauen. Man muss sich das so vorstellen. Mannesmann war ein Stahlkonzern, ganz klar fixiert auf Stahlprodukte. Und auf einmal kommt da im Vorstand jemand, der sagt, wir müssen uns breiter aufstellen. Stahl alleine war damals nicht so leicht, das Geschäft zu regeln. Es kam Konkurrenz aus Korea, es gab Konkurrenz aus China, aus Indien. Und dieser Mann hatte im Prinzip eine Vision, dass er dachte, wir brauchen ein zweites Standbein. Und hat dann konzernintern den Vorschlag gemacht, wir bewerben uns um diese Lizenz. In einem Stahlkonzern völlig unvorstellbar. Es hat auch erhebliche Widerstände gegeben von Leuten, die gesagt haben, lasst uns lieber in unsere Fabriken investieren, Arbeitsplätze sichern. Und der hat gesagt, nein, wir brauchen ein zweites Standbein und ich glaube, dass wir damit Erfolg haben werden. Und hat sie am Ende durchgesetzt. Und daher kam die Bewerbung um diese Lizenz die sie dann auch bekommen haben. Und dann ging das Geschäft los. Das war roundabout 1992.
Diejenigen, die damals schon mindestens Jugendliche waren oder Erwachsene, erinnern sich dann daran, dass das plötzlich auftrat. Ne? Also diese beiden Marken D1 und D2, zwar verbunden mit den beiden Unternehmen, die du gesagt hast, aber vor allen Dingen stand das erstmal im Raum, dass man sagte, man hat eben ein Handy im D1-Netz oder im D2.
Korrekt. Und die Handys sahen natürlich auch völlig anders aus. Als
heute. Ein bisschen größer noch.
Der aber dann sofort einsetzende Boom hat also die Vision dieses Mannes da, der das wollte für den Stahlkonzern, hat das bestätigt. Die wurden regelrecht überrannt, beide, übrigens Telekom auch. Die Nachfrage nach Handys war unfassbar groß. Und die hatten am Anfang wirklich ein Problem. Die konnten die Nachfrage nicht befriedigen. Das Netz hätte es hergegeben vielleicht noch, aber die hatten die Geräte nicht. Und da musste also ganz schnell produziert werden. Und was man sich heute auch nicht mehr vorstellen kann, am Anfang konnte man nur entlang der Autobahn telefonieren damit.
Warum das?
Weil es keine Sendemasten gab. Das heißt, sobald du also in die Pläne fuhrst, irgendwo 5-6 Kilometer weg von der Autobahn, war weg. Ja, und dann ging das aber alles rasend schnell. Die haben sich überboten gegenseitig darin, überall Sendemasten aufzustellen, um die Abdeckung zu schaffen. Das hat aber noch eine Weile gedauert und das war abenteuerlich.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass Mannesmann, also D2, auch die SMS erfunden hat. Stimmt das?
Ich weiß nicht, ob sie es erfunden habe, aber durch den Zufall war ich dabei, als es auf den Markt kam. Und zwar kam die damit, das war auch Anfang der 90er Jahre, wurde gesagt, also wir gehen damit auf den Markt. Mir wurde das damals erzählt, dass ein neues Produkt namens SMS am nächsten Tag auf den Markt kommt. Und dann, ich werde die Szene nie vergessen, dann habe ich gesagt, was ist SMS? Und dann bekam ich die Übersetzung Short Message Service. Okay, dann hatte ich die Übersetzung, ich wusste aber immer noch nicht, was es ist. Und dann wurde mir erklärt, du kannst mit diesem Angebot künftig Nachrichten per Handy schicken. Du kannst also eintippen und dann kannst du eine Nachricht an deinen Gesprächspartner schicken, aber nur 140 Zeichen. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich gesagt habe, ey Leute, so ein Quatsch, das braucht kein Mensch, wie wir heute wissen.
Ja, du warst auch ein Visionär.
Ich war ein absoluter Visionär, meine Vision ging nur in die falsche Richtung. Es war ein Riesenerfolg, also für beide, ne? Die haben es beide benutzt.
Verstehe.
Es war unfassbar.
Das war natürlich insofern auch hochinteressant, die haben ja damals noch extra Geld gekostet, das heißt, du hast mit jeder dieser SMS tatsächlich auch noch Geld umgesetzt.
Ja, also das Ganze war ohnehin eine Gelddruckmaschine und das hat der Stadt Düsseldorf übrigens auch unheimlich gut getan, dass man es mal Mobilfunk hier saß. Die saß zuerst am Seestern in so einem gemieteten Gebäude. Es kam dann hierhin Nokia, Ericsson, jede Menge so Firmen, die drumherum sich ansiedelten. Ne? Das war eine Boomzeit. Man nannte Düsseldorf damals manchmal übrigens auch Handy City.
Wahnsinn.
Hat sich nicht durchgesetzt, aber damals fand man das ganz gängig.
Ja, aber dann versteht man genau, was in den 90er Jahren passiert ist und warum eben Mannesmann Mobilfunk so groß geworden ist, dass es eben auch für Vodafone interessant wurde. Und damit setzt jetzt die Übernahmeschlacht ein, über die wir sprechen wollen. Los geht das am 14. November 99. Was genau ist an dem Tag passiert?
Der damalige Chef von Vodafone, der hieß Chris Gant. Übrigens eine interessante Figur. Also schon von der Optik her.
Ich meine mich an irgendwie ganz seltsame Anzüge, die also so ganz komisch gemustert waren.
Also ich sag mal so, jetzt mal ganz flapsig. Ne? Das war ein Kerl, von dem hättest du kein gebrauchtes Auto gekauft. Ich schwör's dir. Der hatte ein unglaublich breites Auftreten. Trug also gerne groß gemusterte Hemden, Krawatten, Anzüge. Und oft mit Hosenträgern. Und er ließ das Jackett dann auch weg, so dass man, der hatte aus seiner Optik, hatte der ein Stück weit auch eine Marke gemacht. Und der war an dem Tag, war der bei dem, beim damaligen Ministerpräsidenten von NRW, Wolfgang Clement, und hat dem gesagt, ja, wir würden gerne Mannesmann übernehmen. Und hat gesagt, das wäre uns roundabout 100 Milliarden Euro wert.
Wie hat Clement darauf reagiert? Klaus Esser?
Ja, erstmal haben die konnten sich das gar nicht vorstellen. Die waren empört, dass jemand überhaupt auf die Idee kommen könnte. Im Grunde haben die den gar nicht ernst genommen. Die haben gedacht, Mannesmann, ein so großer Konzern, der Milliarden Umsätze machte im Jahr, den kannst du ja nicht einfach mal so kaufen. Man muss aber dazu sagen, Chris Gant war ja nicht, der ist ja nicht aus einer Laune heraus nach Düsseldorf gekommen, sondern Mannesmann hatte in der Zeit davor, angesichts der riesigen Geschäftserfolge, die hatten mit ihrem Telefon, mit ihrem Handyverkauf und mit dem Netz, sind die auch ein Stück weit größenwahnsinnig geworden. Also die strotzten vor Selbstbewusstsein und haben gedacht, wir müssen wachsen. Und dann haben die sich in Europa umgeguckt, was können wir kaufen, um halt noch mächtiger zu werden auf dem Markt. Und ihr Blick fiel auf die Firma Orange in Frankreich. Die waren in Frankreich und Spanien damals groß, vor allen Dingen aber Frankreich. Die kamen ursprünglich aus Frankreich. Und dann hat Mannesmann angefangen, Anteile oder Aktien von Orange zu kaufen. Und das hat Vodafone, Klammer auf Mr. Gant, Klammer zu, in London natürlich bemerken. Hab gesagt, stopp, das gefällt uns nicht. Wir möchten die Größten sein. Und dann begann das, was du eben so schön als Übernahmeschlacht bezeichnet hast.
Ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur auf der Ebene eines Ministerpräsidenten eine Rolle spielt, sondern auch darüber. Wenn wir jetzt nochmal in die Zeit gehen, wir sind im Jahr 1999, das heißt, wir haben in Deutschland eine rot-grüne Regierung mit Bundeskanzler Schröder und wir haben in Großbritannien New Labour mit Tony Blair. Sind die auch irgendwie aufeinander getroffen? Sag mal, auch die darüber geredet?
Ja, absolut. Das hatte eine solche Dimension. Da waren Schröder und Blair, die, soweit ich mich erinnere, gar nicht so schlecht miteinander klarkamen, wurden auf einmal sozusagen zu Konkurrenten. Schröder war eigentlich dagegen, weil es war im Hinterkopf, gerade bei den Sozialdemokraten, ging es immer um den Industrie- und Wirtschaftsstandort Deutschland. Und da kommt irgend so ein Engländer und sagt, ich kaufe mal eine eurer Ikonen. Das ist ein Reflex bei dem gewesen, nach dem Motto, das geht auf keinen Fall. Die Ablehnung also in der Politik, in den oberen Etagen der Wirtschaft war absolut ablehnend. Geht nicht. Und aber auch immer mit dem Hintergedanken, wird eh nicht funktionieren, weil manchmal viel zu groß ist, dachten die.
Wir haben jetzt ein paar Mal schon von der feindlichen Übernahme gesprochen. Was macht eine feindliche Übernahme eigentlich aus?
Also wenn du ein Unternehmen hast und ich habe Geld und ich komme zu dir und sage mal, lieber Christian, ich würde gerne dein Unternehmen kaufen. Und du sagst ja. Dann ist das eine freundliche Übernahme.
Absolut.
Wir sind uns einig, du kriegst die Kohle, fährst in die Südsee und ich mache deinen Job künftig. Wenn du aber eine Aktiengesellschaft hast und ein Konkurrent, ein Mitbewerber, fängt an, deine Aktien überall zu kaufen, wo er welche kriegen kann, ohne dich zu fragen. Der muss dich nicht fragen. Aktien kannst du ja kaufen ohne Zustimmung der Gesellschaft. Dann spricht man von einer feindlichen Übernahme. Das heißt, es macht jemand, ohne dich zu fragen. Also im Grunde
eine Mehrheit in meinem Unternehmen
gewinnt. Genau, der ist daran interessiert, die Mehrheit zu kriegen und dich auszuboten, sozusagen als Hauptaktionär oder als Vorstandsvorsitzender oder wie auch immer. Der will nicht das Unternehmen kaputt machen, er will es übernehmen. Und das ist deshalb feindlich, weil er nicht um eine Erlaubnis fragt. Das ist im Grunde ist das Bild falsch. Das ist ein ganz normaler wirtschaftlicher Vorgang. Aber es hat diesen negativen Touch, dass jemand also im Prinzip dein Eigentümer wird, ohne dass du da Einfluss drauf hast.
Wie ist das konkret bei Vodafone und Mannesmann gelaufen? Also was hat Vodafone von wem gekauft?
Die haben Aktienpakete gekauft. Die haben Aktionären eigene Aktien angeboten, haben auch Papiere gekauft und ganz klar mit dem Ziel, die Mehrheit zu kriegen. Und das haben die natürlich bemerkt, ganz schnell bei Mannesmann. Das siehst du ja sofort. An der Börse ist ja offen, der Handel. Du siehst sofort, wenn da größere Pakete bewegt werden. Und du siehst auch sofort, wer die gekauft hat. Und die waren ja nicht blöd. Die haben dann sehr schnell gemerkt, was dahinter steckt.
Das Ganze ist dann auch mit so einer Kommunikationsschlacht verbunden. Also das, was wir gerade auf politischer Ebene beschrieben haben, hat ja auch kommunikativ stattgefunden. Wie sah das damals aus? Also was gab es da für Kampagnen zu?
Das war ja Ende der 1990er Jahre. Da hat Werbung bei Print, aber auch bei, also im Radio und im Fernsehen noch eine viel größere Rolle gespielt als heute. Vor allen Dingen bei Print. Damals habe ich für die Rheinische Post in Düsseldorf gearbeitet und habe natürlich gesehen, was da täglich passierte. Es gab nahezu jeden Tag, über Wochen, gab es ganzseitige Anzeigen. Einmal von Vodafone und von Mannesmann, immer im Wechsel. Und diese ganzseitigen Anzeigen in so großen Tageszeitungen, die nicht nur in der RP erschienen, sondern auch in der Welt, in der Watz-Gruppe, also damals heute Funke Mediengruppe, das hat den Verlagen ein Geld gebracht. Das kann man sich kaum noch vorstellen. Am Ende hat mal irgendein Werbemensch das hochgerechnet, hat gesagt, nach seiner Schätzung war das irgendwas zwischen 300 und 400 Millionen, die da in die Werbung gepumpt worden sind. Die Verlage waren natürlich glücklich, Die mussten nichts tun, die mussten nicht akquirieren. Die kamen von selber, diese Anzeigen. Die waren zum Teil sehr witzig gestaltet. Im Grunde wendeten die sich immer an die Aktionäre und gesagt haben, lieber hier die Aktien oder da die Aktien. Und das ging über Wochen, über Wochen.
Wie haben die diese Kampagnen gestaltet? Also was war in den Anzeigen zu sehen?
Also die zielten ganz klar auf so emotionale Momente. Man sah eine Mutter mit Kind, dem gesagt wurde, du hast eine tolle Mutter, jetzt stell dir mal vor, du hättest eine feindliche Mutter. Das wäre ja furchtbar.
Okay, das war dann wahrscheinlich die Anzeige von Mannesmann.
Ja, oder du sahst eine attraktive Dame, eine Frau, die in Saturn-Bettwäsche da lag und die dann halt signalisierte, also mit mir ist auch ganz nett oder so. Das ging also auf einer sehr subtilen, geschickten Ebene, lief das ab. Und das hat insofern eine auch eine Bedeutung von der Ansprache her. Es gab zum Beispiel 8% der Aktien, die bei Privatleuten waren. Und eine ungefähr genauso hohe Zahl, nämlich 7,5% waren bei Mannesmann Mitarbeiter. Die 8%, das war so übliche Sparer bis kleine Leute, die also ein paar Aktien besaßen, bis hin zu Leuten, die Vermögen hatten und hatten das angelegt. Und das waren sogenannte private Anleger. Und Mannesmann hatte über die ganzen Jahre sehr geschickt an die eigenen Mitarbeiter immer die Chance verteilt, Aktien zu kaufen. Man konnte pro Jahr bei Mannesmann als Mitarbeiter eine bestimmte Anzahl von Aktien kaufen. Das hing davon ab, wo du gearbeitet hast, also in der Firmenhierarchie wie hoch. Und das haben viele gemacht, weil die natürlich an ihr Unternehmen glaubten. Die haben eine ordentliche Dividende ausgezahlt und das war immer so ein Blick auf die Altersvorsorge. Wie sich das am Ende auswirken würde, im positiven Sinne, hat natürlich damals keiner geahnt. Und an diese Leute hat sich Vodafone sehr gezielt gewandt, aber auch an die Großanleger, wo man halt ganz klar signalisiert hat, pass mal auf, wenn ihr bereit seid, an uns zu verkaufen, dann habt ihr auf lange Frist gesehen ein Unternehmen mit den besseren Perspektiven. Zumindest haben die das behauptet.
Hans, wir beide sind ja schon lange in Düsseldorf zu Hause. Ich bin sogar hier geboren und Mannesmann gehört für uns so ganz natürlich zur Lebenswirklichkeit ganz lange. Nur haben ganz viele Menschen, die nach 2000 geboren sind oder nach Düsseldorf gekommen sind, überhaupt keinen Berührungspunkt mehr mit Mannesmann gehabt. Und deswegen würden wir in der Folge hier gerne auch einmal erklären, wie ist Mannesmann eigentlich so groß geworden, dass es einmal dieses Mobilfunkgeschäft aufbauen konnte und dann eben auch zur Übernahme so interessant wurde. Dafür haben wir einen Gast eingeladen. Das ist Thorsten Breitkopf. Er ist Chefreporter Wirtschaft beim Kölner Stadtanzeiger und erklärt uns jetzt, wie Mannesmann so groß geworden ist. Mannesmann ist ursprünglich gar kein Düsseldorfer Unternehmen. Wo hat Mannesmann seine Wurzeln?
Mannesmann hat seine Wurzeln im bergischen Remscheid, aber auch nur die ganz, ganz jüngsten Wurzeln.
Was ist da passiert? Also was haben die Brüder Mannesmann da erfunden?
Die Brüder Mannesmann waren, ich glaube, Werkzeugmacher verschiedener Weise, aber der entscheidende Durchbruch war, dass sie ein Verfahren erfunden haben, mit dem man Stahlrohre nahtlos schmieden kann oder schmieden herstellen kann. Weil vorher gab es sehr, sehr große Probleme, vor allem im Kraftwerksbereich, im Pipeline-Bereich, dass Rohre geborsten sind, die geschweißt waren oder sogar gegossen. Und dieses nahtlose Schmieden von Rohren hat eine Stabilität gegeben, die es so zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht gab. Es war eine absolute Weltneuheit und die hat Dinge ermöglicht im Pipelinebau, im Kraftwerksbau, die vorher gar nicht möglich gewesen wären. Also Teile der Industrialisierung wären ohne nahtlose Rohre gar nicht technisch machbar gewesen.
Kannst du einmal einem Laien wie mir erklären, was bedeutet das? Also ist das einfach, wird es dadurch länger, das Rohr? Oder was genau macht dieses Nahtlose aus? Ich habe verstanden, klar, es gibt keine Naht mehr, aber das geht ja auch nicht auf unendliche Strecke.
Genau, das geht nicht auf unendliche Strecke, das ist aber relativ unerheblich. Diese geschweißten Stellen an den Rohren waren quasi Sollbruchstellen und die konnten auch nicht so schweißen, wie wir das heute können. Das war so eine Art, ich sage jetzt mal, ich bin kein Ingenieur, aber so eine Art Löten. Und das war genau die Stelle, die bei großen Drücken im Kraftwerksbau, wenn sehr, sehr große Hitze da durchgeht, die halt dann reißen oder explodieren mit Toten, mit hunderten Toten. Da gibt es auch ziemlich viele Unfälle. Und dadurch, dass es ja gar keine Naht gab, in dem Rohr selbst, natürlich an der Schnittstelle schon. Das gab die Stabilität, die diesen Fortschritt erst möglich gemacht hat.
Du hast gerade schon gesagt, die sind nur ganz am Anfang in Remscheid gewesen, sind dann nach Berlin gegangen und schließlich nach Düsseldorf. Warum Düsseldorf?
Düsseldorf war zu dieser Zeit, man sagt immer, die Röhrenhauptstadt. Kleine Anekdote, keiner, der Röhren herstellt, sagt Röhren, weil Röhren ist Baumarkt. Also die Rohrhauptstadt hört sich nur etwas komisch an. Aber in Düsseldorf war eigentlich alle, die damals sich in dem Business getummelt haben, das war damals ein Riesenbusiness, kamen irgendwie nach Düsseldorf. Düsseldorf, Schreibtisch des Ruhrgebiets, Stahl und Kohle direkt vor der Tür im Ruhrgebiet. Hier aber saubere Luft, Verwaltungssitz, große Konzerne. Alles war hier in Düsseldorf und so auch Mannesmann.
Ja, das heißt aber, die haben dann auch hier produziert, also nicht nur ihre Verwaltung gehabt, sondern diese nahtlosen Rohre dann auch hier in Düsseldorf hergestellt?
Die haben erstmal hier ihre Verwaltung gehabt, haben dann auch nahtlose Rohre hier hergestellt. Es gab ja auch bis vor kurzem noch Werke von dem Nachfolger Vallourec und Mannesmann. Man hat aber dann auch später in einem Tausch mit Thyssen hat nämlich auch solche Rohre hergestellt, hat man getauscht. Mannesmann hat die Kohle an Thyssen abgegeben, den Stahl an Thyssen abgegeben und hat auch noch das Düsseldorfer Werk von Thyssen bekommen, sodass hier es immer mehr zu einer Rohr- oder Röhrenhauptstadt wurde.
Wie hat das die Stadt verändert als Industriestandort?
Also Düsseldorf war selbst auch ein Industriestandort, aber nicht in dem Maße wie die Städte des Ruhrgebiets. Hier war immer schwerpunktmäßig mehr die Verwaltung. Man kennt das ja an den beiden, an dem Mannesmann-Hochhaus, an dem Mannesmann-Bau am Rheinufer. Die Adresse heißt Mannesmann-Ufer. Also hier war schon eher der Verwaltungsschwerpunkt und ein bisschen Industrie.
Wie hat sich das im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt?
Mannesmann hat sich nicht nur auf die Rohre und den Stahl beschränkt, sondern als wachsendes Unternehmen immer mehr Technologieunternehmen hinzugekauft. VDO, die machen irgendwie Armaturen, Teile von der Firma Rexroth, wenn ich mich richtig erinnere, alles heute Bosch. Dann hat man irgendwann in einer feindlichen Übernahme schon sehr früh die Firma D-Mark übernommen. D-Mark kennt man heute noch als Düsseldorfer von D-Mark Cranes, aber D-Mark, ein Duisburger Unternehmen eigentlich, hatte unheimlich viele Sparten. Die haben Bagger gebaut, die haben Krane gebaut, die haben, ich glaube, auch Werkzeuge gebaut und Solche Unternehmen, da gibt's ein ganzes Bundle von, hat Mannesmann gekauft und ist sozusagen dadurch zu einem Technologiekonzern geworden. Also die Rohre wurden immer unbedeutender und sehr, sehr viel Technik kam dazu. Eigentlich eines der bedeutendsten Unternehmen im Nachkriegsdeutschland.
Okay, dann haben wir jetzt verstanden, genau, warum die bis zum Ende des 20. Jahrhunderts diese Größe erreicht haben und deshalb dann auch für Vodafone so interessant wurden. Thorsten, vielen Dank fürs Erklären. Wir kommen jetzt zur wirklichen Übernahme. Die Schlacht liegt hinter uns und am 3. Februar 1999 ist sie dann wirklich erfolgreich über die Bühne gebracht. Ich erinnere mich an ein Bild, wo Chris Gent, den du vorhin schon beschrieben hast, und Klaus Esser, eben der Vorstandsvorsitzende von Mannesmann, sich so grinsend die Hände schütteln. So feindlich sah das gar nicht mehr aus. Wie kommt das?
Das ist die zentrale Frage damals gewesen. Wo haben die beiden sich getroffen, geeinigt? Was ist da passiert? Das Bild hatte eine verheerende Außenwirkung im Grunde. Wochenlang haben die sich behagt. Mit allen Mitteln haben unheimlich viel Geld verballert. Also auf der einen Seite dieser sehr taffe Chris Gent, schon von seiner Optik her das absolute Gegenteil von Klaus Esser. Den nannte man im Konzern immer nur das Hirn und so sah der auch aus. Das war ein ganz bieder aussehender Kopfmensch. Und die beiden dann auf einmal nebeneinander grinsend in die Kamera, schütteln sich die Hände und verkünden, dass also am Ende doch Vodafone Mannesmann übernommen hat. Und zwar, da tauchte dann auch in der Außendarstellung die Summe auf. Es war von unfassbaren 180 bis 190 Milliarden Euro. So, die Summe lag irgendwo dazwischen, die Rede. Die größte Summe, die jemals, bis heute übrigens, für ein Unternehmen für ein anderes Unternehmen bezahlt hat. Aber das Foto war halt der Kracher. Hm. Die Frage war natürlich, wie ist das abgelaufen? Wieso sind die auf einmal einig? Da war dann so eine Information, dass für eine Mannesmann-Aktie 59 Vodafone-Aktien geboten worden sind. Das ging fast schon unter. Muss man sich überlegen, was das bedeutet hat für diese eben genannten Kleinanleger.
Ja, ich hab das gerade wieder so im Sinn. Also ich stelle mir jetzt so jemanden vor, ich mache das jetzt mal ganz klischeehaft. Ich stelle mir vor, ich bin der Pförtner von Mannesmann. Ich darf jedes Jahr 25 Aktien kaufen. Das habe ich jetzt über 20 Jahre gemacht. Also habe ich 500 Aktien zusammen. Die tausche ich jetzt ein gegen 59, also pro Aktie, 59 Vodafone-Aktien. Das heißt, ich habe fast 30.000 Vodafone-Aktien. Das heißt, ich bin als Pförtner plötzlich Millionär.
Ja, wenn der Aktienkurs so stand, dann bist du das.
Ja.
Also, und da haben viele Leute viel Geld verdient. Vor allen Dingen in den oberen Führungsetagen. Ne? Da waren ja Leute, die haben auch mehr als 25 gekauft. Die haben im Laufe der Zeit immer wieder mal, zumindest war das so üblich, dass sie gesagt haben, statt einer Gehaltserhöhung für die nächsten 3 Jahre nehme ich 20% der Gehaltserhöhung in Form von Aktien. Das ist übrigens auch heute noch so. Ne? Und da ist eine Kohle geflossen. Das ist schon heftig. Ich nenne noch mal ein Beispiel. Es gab einen chinesischen Konzern, die hatten 10% Anteil an Mannesmann und haben das jetzt weitergegeben an Vodafone. Und es hieß damals, sie hätten am Ende einen Gewinn von 8 Milliarden gemacht.
Okay, jetzt kann ich mir langsam vorstellen, warum Klaus Esser, das Hirn, so glücklich ist auf diesem Foto. Was hat er selber davon gehabt? Wie ist das für ihn selber ausgegangen?
Also es sickerte relativ schnell durch, dass an Klaus Esser, unter anderem an Klaus Esser, Provisionen geflossen sind und sogenannte Boni. Und bei Klaus Esser war relativ schnell die Summe bekannt, 31 Millionen. Und als das bekannt wurde, angesichts der Übernahmeschlacht und angesichts des Hickhacks über Wochen, logisch, dass da ganz schnell die Unterstellung im Raum war, das ist, sagen wir mal, die Entgegennahme dieser Summe, ich drücke es jetzt mal ganz elegant aus, hat sicher seinen Entschluss beschleunigt, am Ende dann doch zu sagen, Vodafone hat gewonnen.
Ja, das heißt, wir haben insgesamt ja Prämien jetzt wieder, sind wir wieder bei unseren 6 Angeklagten von rund 57 Millionen Euro,
insgesamt,
die da im Raum stehen. Und dann gibt es 2 Anwälte, ich glaube aus Stuttgart sind die, die erstatten Anzeige gegen den Vorstand und auch gegen den Aufsichtsrat wegen Verletzung des Aktienrechts. Wie hat die Öffentlichkeit auf diese Anzeige reagiert?
Die Anzeige dieser beiden Anwälte hat natürlich den Eindruck der Öffentlichkeit bestärkt, dass da was nicht mit rechten Dingen gelaufen ist. Um es mal ganz simpel zu sagen, die Leute haben geglaubt, dass diese genannten Personen sich haben schmieren lassen. Und als dann diese Anwälte diese Anzeige erstattet haben, haben die sich daran bestätigt gefühlt.
Es kommt dann tatsächlich zur Anklageerhebung. Die Staatsanwaltschaft erhebt im Sommer 2003 Anklage wegen Untreue gegen unsere 6 Protagonisten. Und tatsächlich beginnt dann am 21. Januar 2004 auch der Prozess am Landgericht Düsseldorf. Und da gibt es ein, man muss fast schon sagen, ikonisches Foto, nämlich Josef Ackermann, der dieses Victory-Zeichen macht. Wie ist es zu diesem Bild gekommen, angeblich und tatsächlich?
Also Josef Ackermann hat gesagt, er konnte es ja nicht leugnen. Ne? Also anders als heute gab es damals keine Möglichkeiten, Bilder so zu manipulieren, dass man da alles hätte reinpacken können. Damals war das noch ein echtes Foto. Er hat gesagt, dass diese Geste sei nicht im Zusammenhang mit dem Prozess entstanden. Aber Tatsache ist, er hat da gestanden auf dem Flur des Gerichts und wir alle wissen, wie das dann da geht. Dann schwirren die Fragen rum und er hat halt den Fehler gemacht, die Hand zu heben zu diesem berühmten Victory-Zeichen, das Winston Churchill so berühmt gemacht hat. Und dieses Bild lief am selben Tag noch, hast du überall gesehen. Und das hat ihm sehr geschadet. Das hat für die Menschen war das nochmal die Bestätigung einer vermeintlichen Arroganz der Mächtigen. Na, einer steht da, muss sich mit dem Verdacht auseinandersetzen, er habe sich schmieren lassen und grinst in die Kamera und macht ein Victory-Zeichen. Und das war keine gute Idee.
Der Prozess dauert ungefähr ein halbes Jahr und im Sommer 2004 fällt dann das Urteil. Wie, hören wir jetzt.
Am 22. Juli 2004 spricht das Landgericht Düsseldorf alle Angeklagten vom Vorwurf der Untreue und der Beihilfe frei. Laut dem Gericht gab es zwar aktienrechtliche Vorstöße, diese Pflichtverletzungen seien aber nicht als gravierend einzustufen.
Hans, wie bewertest du dieses Urteil?
Ich habe es damals schon gehört und habe gedacht, es ist so wachsweich. Und wieso? Ne? Also es gab eine Pflichtverletzung, aber sie hätten es besser wissen können oder müssen, haben es aber nicht. Im Grunde war das ja so ein Freispruch zweiter Klasse und ist auch so in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden. Also und das Urteil hat ziemliche Empörung ausgelöst. Man hatte schon damit gerechnet, dass man sich zumindest mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Und im Grunde wurde gesagt, ja, so dieses Du-Du, also verheerend im Grunde, absolut verheerend.
Hm. Nur hat die Staatsanwaltschaft angekündigt, Revision einzulegen. Das hat sie tatsächlich getan. Der ganze Prozess kommt wieder vors Landgericht. Düsseldorf muss da neu aufgerollt werden und es gibt wieder ein Urteil. Wie das ausgefallen ist, hören wir jetzt.
Am 29. November 2006 wird das Verfahren gegen Auflagen eingestellt. Insgesamt müssen die Angeklagten rund 5,8 Millionen Euro zahlen. Sie gelten damit als nicht vorbestraft und dürfen ihre Prämien behalten. Für Josef Ackermann bedeutet das außerdem, dass er weiterhin Chef der Deutschen Bank sein kann.
Hans, wie bewertest du dieses zweite, jetzt finale Urteil?
Wenn man das unter dem Aspekt dieser ganzen Übernahmeschlacht sieht, ist es ein etwas gerechteres Urteil. Immerhin werden die Angeklagten ja dazu verurteilt, Geld zu bezahlen. Zusammen 5,8 Millionen. Angesichts der Summen, die da geflossen sind. Wir haben ja eben gehört, die haben 57 Millionen bekommen. Und jeder von denen hatte ein Jahreseinkommen, Ackermann zum Beispiel, zweistellig Millionen. Bei Klaus Esser war es nicht ganz so hoch, aber auch der hat siebenstellig verdient. Das heißt, wenn man diese 5,8 Millionen auf diese sechs Personen verteilt, sind das Peanuts. Und so wurde das auch wahrgenommen. Es war wieder, sagen wir mal, so ein halbgares Urteil, wo man zwar gesagt hat, ja, ihr habt da einen Fehler gemacht und das war auch, es war jetzt kein richtiges Verbrechen, es war auch nicht wirklich, man konnte ihnen auch keinen direkten Vorsatz nachweisen, aber es war grob fahrlässig. Am Ende war das wieder eine wachsweiche Lösung. Sie war nicht ganz so weich wie die erste, aber, und das war der Knackpunkt dabei, durch diese Einigung, durch diesen Deal, den man da gemacht hat mit dem Gericht, waren die alle nicht vorbestraft. Das war für Josef Ackermann zum Beispiel existenziell. Wenn der ein richtiges Urteil gekriegt hätte und hätte Strafe zahlen müssen, also von Freiheitsstrafe war keine Rede, es hätte höchstens Geldstrafen geben können, dann hätte der seinen Job bei der Deutschen Bank nicht weitermachen können. Und so hat man halt diesen Kompromiss gefunden, dass also alle zwar bezahlt haben, Strafe bezahlt haben, aber nicht vorbestraft waren und dann als freie Leute nach Hause gehen konnten.
Hat Josef Ackermann, wir haben ihn vorhin schon mal mit dem Victory-Zeichen beschrieben, das so auch eingesehen? Also hat er erkannt, dass er da Glück gehabt hat?
Nee, der hat im Grunde gesagt, hier werden Leute bestraft, die den Wirtschaftsstandort Deutschland nach vorne gebracht haben. Und das Interessante ist ja auch, und da kommen wir natürlich jetzt in den Bereich, wo auf der einen Seite die Moral oder Ethik ist, und auf der anderen Seite der wirtschaftliche Erfolg. Auch so ein Mann wie Klaus Esser hat ja über die Jahre, bevor die Übernahme stattfand, aber vor allen Dingen durch die Übernahme, den Aktionären ja unfassbar viel Geld gebracht. Das ist natürlich immer unter den Tisch gefallen, ne? Das ist Realität. Da ging es um sehr, sehr viel Geld, das durch diese Aktion generiert worden ist. Aber er hat, und das hat ihn wahrscheinlich nicht wirklich berührt, am Ende hat er das Ende von Mannesmann damit besiegelt.
Die Geschichte dieses Falls ist in einem Film aufgegriffen worden, Hans. Der heißt Frau Böhm sagt Nein. Was ist das für ein Film? Wer spielt da mit?
Die Hauptrolle spielt Senta Berger. Der Film ist entstanden, also kurz nach der Übernahme, und ist damals auch ziemlich beachtet worden, weil er also im Grunde das Thema Übernahme eines Konzerns durch einen anderen Konzern aufgreift. Man hat die handelnden Personen natürlich verfremdet und die Konzernnamen auch, man hat da welche erfunden. Und Frau Böhm, gespielt von Senta Berger, ist eine im Grunde ein kleines Rädchen in diesem Riesending und die auf einmal aufgrund ihrer Funktion eine bestimmte Geldtransaktion machen soll. Das gehört zu ihrem Job. Und die kriegt halt mit, dass es sich da um Boni handelt, die an Vorstandsvorsitzende gezahlt wird, die aufgrund der Übernahme plötzlich richtig belohnt werden. Ne? Und diese Frau sagt, nö, mach ich nicht. Und geht damit an die Öffentlichkeit und macht richtig Wirbel. Die Parallelen waren unübersehbar. Hat auch keiner bestritten. Keiner hat dagegen was unternommen. Aber der Film war damals, haben alle gedacht, ja, genauso ist das gelaufen. Also das heißt, dieser Film greift diesen Ungerechtigkeitsgedanken auf, der damals so überall präsent war, dass halt die da oben richtig Asche machen und haben sich halt überzeugen lassen, der Übernahme zuzustimmen. Und das ist das Thema dieses Films, aufgehängt an dieser Person von Frau Böhm.
Zu unseren Fällen bieten wir eine Stadtführung an hier in Düsseldorf und da haben wir eine ganz interessante Mannesmann-Erfahrung gemacht. Und zwar beginnt eine dieser Stadtführungen am Mannesmann-Hochhaus. Und als wir die erste Führung gemacht haben, haben wir die Menschen eingeladen, gesagt, kommen Sie doch zum Mannesmann-Hochhaus am Samstag um 11 Uhr. Und ein Teil der Gruppe ist nie aufgetaucht und ein Teil hat nochmal angerufen und gefragt, wo das ist. Und da haben wir beide etwas gelernt. Für uns war das völlig selbstverständlich, dass das dieses schlanke Hochhaus am Rheinufer in Düsseldorf ist. Aber eben Menschen, die nach 2000 hier hingezogen sind oder eben auch vielleicht erst geboren wurden, haben das natürlich nie erlebt, dass es da überhaupt einen Schriftzug drauf gab. Die haben vielleicht noch den Schriftzug Vodafone da gesehen, bevor Vodafone umgezogen ist. Aber als Mannesmann-Hochhaus kannten die das nicht mehr. Und das zeigt etwas, ne, dass Generationen, die eben 40 plus sind oder noch ein bisschen älter, die können mit Mannesmann noch was anfangen, andere nicht. Das hat sich so verändert. Gibt es heute noch Spuren von Mannesmann in Düsseldorf?
Es gibt das Mannesmann-Ufer und das, glaube ich, das werden sie nicht verändern. Das heißt halt so, der Teil der Rheinuferpromenade da vor diesem Hochhaus heißt so. Und du hast ja gerade so eine Altersgrenze irgendwo gezogen. Ne? Für die älteren Düsseldorfer, ich sag mal, für die über 50-Jährigen ist das nach wie vor das Mannesmann-Hochhaus. Heute ist da temporär irgendein Ministerium untergebracht.
Das Wirtschaftsministerium, das Landeswirtschaftsministerium.
Ja, weil die gerade das Regierungsviertel neu bauen. Ansonsten, wann hat Mannesmann Valorek zugemacht? Vor Jahr oder vor 2 Jahren? Das war eine Spur.
Ja, es ist in Schritten gegangen. Ne? Also richtig zugemacht haben wir Ende 24.
Ja.
Das Ende bekannt gegeben worden ist schon ein paar Jahre vorher.
Ja, aber ansonsten.
Das war ja auch nicht mehr Mannesmann, ne? Du hast, also das hieß ja, eine Zeit lang hieß es noch Valorek Mannesmann, dann hieß es nur noch Valorek und verabschiedet haben die sich jetzt als Valorek. Aber da auch das ist wieder sowas, wo du die Mannesmann-Spuren schon mehrere Jahre zurücksuchen musst.
Es gibt eine Firma, die offenbar von Verwandten gegründet worden ist, die heißt auch Mannesmann, ist aber was völlig anderes. Ich nehme an, dass die vor 100, 120 Jahren sich abgespalten haben oder sowas. Aber ansonsten, es treffen sich angeblich immer noch Mannesmänner einmal pro Jahr zu einer Karnevalsveranstaltung. Das zuletzt habe ich davon gehört, voriges Jahr. Ob die das immer noch machen, weiß ich nicht. Aber Klaus Esser lebt immer noch hier. Den habe ich ein paar Mal noch gesehen in Oberkassel am Rhein. Aber ansonsten.
Das ist faszinierend, dass ein Unternehmen, das die größte Übernahme der Wirtschaftsgeschichte darstellt, 25 Jahre später quasi spurlos verschwunden ist.
Ja, das ist wirklich deshalb auch ja unser Erstaunen. Wir sind davon, wir beide, vor allen Dingen, ich bin ja noch mal älter als du. Ich bin davon ausgegangen, dass Mannesmann im Bewusstsein der Leute so tief drin ist wie, ich sag mal, wie Mercedes oder wie Thyssen oder so. Aber das war ein Riesenirrtum. Und wir waren wirklich beide erstaunt. Viele erinnern sich natürlich noch an den Tannenbaum, den die in der Adventszeit immer auf ihren beiden Seiten da hatten, was ja auch Vodafone nachher übernommen hat. Die wollten das eigentlich nicht, dann hat es aber so einen großen Protest gegeben, dass sie gesagt haben, okay, da kriegt ihr halt euren Tannenbaum. Und so sieht man halt in der Adventszeit immer, die Fenster sind in Form eines Tannenbaums erleuchtet. Ob das Wirtschaftsministerium das dieses Jahr macht, werden wir sehen, oder ob sie es im Vorjahr gemacht haben, weiß ich nicht. Also ansonsten Spuren, nee. Also schwer zu akzeptieren, aber ist so. Viele wussten ja auch gar nicht, wie kompliziert dieser Verein überhaupt, dieses Mannesmann-Gebilde, die AG, aufgestellt war. Viele wissen zum Beispiel nicht, dass die, dass zu denen auch mal Uhren gehörten. Jägerle Kultre zum Beispiel. Die hatten eine Schweizer Firma für Messinstrumente gekauft. Ich sag mal ganz salopp, ich glaube, die haben das gar nicht gewusst, dass da hinten noch so eine Luxusuhrenmarke dran hing. Ne? Und hatten auf einmal hatten die diese Uhren an der Hacke. Aber dieser Konzern war unfassbar breit aufgestellt. Und ich habe es ja eben schon gesagt, die hatten weltweit über 100.000 Mitarbeiter. Das war einer der größten stahlverarbeitenden Betriebe der Welt. Und die saßen hier und wurden dann durch ein Chris Gant mal kurz aus dem Spiel genommen sozusagen.
Hans, vielen Dank fürs Erzählen und Erklären. Danke an die Cast-Crew, die diesen Podcast produziert. Danke an Joris Wilmking, der das Skript zu diesem Fall geschrieben hat und an Sarah-Lena Bohley, die Nachrichten und Urteil gesprochen hat. Bevor ich mich verabschiede, noch einen Hinweis. Es gibt jetzt einen eigenen Instagram-Kanal für Kohle, Knast und Kaviar und den findet man bei Insta, indem man einfach Kohle, Knast und Kaviar in einem Wort durchsucht. Da kriegt man Ausschnitte, Blicke hinter die Kulissen und Hinweise auf unsere Live-Veranstaltung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Kohle, Knast und Kaviar ist eine Produktion von 4.0 in Zusammenarbeit mit Cast Crew.